In dieser Folge erzählt Steffi Brechtl die Geschichte ihres Sohnes Julian, der mit einem Herzfehler zur Welt kam und mit nicht einmal 5 Jahren verstorben ist. Sie spricht mit mir über das Leben zwischen Hoffen und Verzweifeln, über körperliche Erschöpfung, den Zusammenhalt in der Familie und wie schwer es war, überhaupt wieder aufzustehen. Aber sie hat einen Weg gefunden. Und in dieser Folge erzählt sie ehrlich und sehr berührend, wie ihr Seelensport, unser Erste-Hilfe-Kit und unser Online-Programm Winterkraft und der Austausch mit anderen Betroffenen darin geholfen hat, den Schmerz in Bewegung zu bringen und ganz langsam Stück für Stück wieder Kraft zu finden. Erfolge für alle, die trauern und für alle, die wissen wollen, wie Trauer wirklich ausschaut. Die Links zum Erste-Hilfe-Kit und zur Warteliste für Winterkraft findest du in den Shownotes. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Steffi, es ist so, so schön, dass wir heute miteinander sprechen dürfen in dem Podcast Trauerwelle. Und zwar über eine sehr, sehr berührende Geschichte und gestern ja schon so nochmal deine Geschichte durchgelesen. Du hast mir die Geschichte aufgeschrieben und ich habe da schon echt die ganze Zeit wieder heulen müssen, weil ich es so berührend und so schön finde. Und wir kennen uns jetzt ein Jahr fast, oder? Also du kennst mir ein bisschen länger, muss ich sagen, aber ich kenne die dann wirklich erst seit einem knappen Jahr. Und wir haben uns sogar schon auch live gesehen am Seelenlauf. Das war einer von meinen Highlights und schönsten Momente beim Lauf. Erzähle immer wieder jedem von dir, wie toll und schön das war, dass du dabei warst mit deiner Familie. Und heute sprechen wir eben natürlich wie immer über Trauer und über deine Geschichte. Magst du die, bevor wir wirklich dann in die Trauertiefe reingehen, kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so, wo lebst du, erzähl uns was.
Ja, hallo Kathi, danke für die Einladung, danke, dass ich meine Geschichte hier teilen darf. Ich bin Steffi Brechtl, ich bin 45 Jahre alt, ich komme aus Chemnat. Das ist ein kleiner Ort in Nordostbayern, so grob gesagt in der Nähe von Bayreuth. Ich arbeite in der IT bei einem Automobilzulieferer als Anwendungsbetreuerin. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Meine Tochter Sarah, die du ja auch schon kennengelernt hast, die ist 9, die wird jetzt fast, oder die ist fast 10. Und unser Sohn Julian, der wäre jetzt 6,5 Jahre alt, der wäre jetzt im September zur Schule gekommen, ist allerdings im November 2023 mit 4 Jahren, also einem Monat vor seinem 5. Geburtstag, verstorben. Infolge von Komplikationen, die bei bzw. nach einer Herz-OP aufgetreten sind. Genau.
Ja, und in letzter Zeit haben wir ja auch immer wieder über das Thema Schulanfang. Wir haben ja jetzt gerade August und im September dann ist es soweit. Das hat ja bis jetzt so ordentlich beschäftigt und wird die wahrscheinlich auch weiter beschäftigen. Erzähl uns doch einmal ein bisschen, wer war denn Julian? Also du hast ja schon gesagt, dein Sohn und das Alter und dass er jetzt in die Schule gekommen wäre und wie alt er auch war, als er gestorben ist. Aber wie kann man sich den kleinen Julian denn vorstellen, wenn so der Charakter und so?
Ja. Also eigentlich war er ein ganz normaler 4-jähriger Junge, der wahnsinnig gern Fahrrad gefahren ist. Er ging in den Waldkindergarten, also er war einfach so ein Draußenkind, der gerne draußen gespielt hat. Er war unglaublich lebensfroh, lebensmutig, er war stark, er war offen. Er war so ein Junge, einfach, der mochte alle Fahrzeuge, vor allem Traktoren waren sein Lieblingsdings. Baufahrzeuge, Dinos, er hat Hörspiele gehört, Playmobil gespielt. Er hatte auch eine ganz enge Beziehung zu seiner Schwester, obwohl die 3 Jahre auseinander sind. Die haben viel miteinander Rollenspiele und so weiter gespielt. Und wenn er groß war, wollte er immer Bauer werden. Und er hat relativ knapp, bevor das damals mit dem Krankenhaus losging, einmal zu mir gesagt: Mama, wenn ich mal groß bin, dann lebe ich auf dem Bauernhof und fahre jeden Tag mit meinem Traktor aufs Feld und du musst dann kommen und auf meine Kinder aufpassen.
Ja, das ist aber echt schöne Vorstellung, ein schöner Wunsch. Voll.
Ja.
Und du sagst ja immer so, du hast jetzt so eine Portion Mut von ihm übernommen. Du siehst ihn immer vor dir, oder? Also, wenn es dir irgendwie nicht so gut geht und er war so mutig und jetzt bist du die Mutige, die da weiter durchs Leben für ihn ja auch mitgeht. Ja, da hat sie auch viele Jahre, Monate kurz davor auch rund um gesundheitlich eben die Sorge gegeben. Was genau ist denn da dann passiert? Also war das von Geburt an irgendwas mit dem Herz, hast du ja dann auch erzählt, oder wie ist das passiert oder was genau ist da passiert?
Genau, also der Julian wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. Bei ihm war quasi so die linke Herzseite und der Aortenbogen nicht richtig gewachsen. Und das war also schon in der Schwangerschaft klar, dass er nicht gesund sein wird. Und auch, also sowohl in der Schwangerschaft als auch in den ersten Lebensmonaten konnte uns auch niemand sagen, wie wird er sich entwickeln, wie wird sich sein Herz entwickeln, wie, inwiefern kann man das Ganze auch korrigieren, sodass er ein normales Leben führen wird. Oder ob er möglicherweise auch direkt auch schon aufgrund des Herzens im Kindesalter oder jungen Erwachsenenalter versterben würde. Es war also eine sehr ungewisse Zeit am Anfang. Er wurde direkt als Neugeborenes einmal operiert und hatte dann mit 8 Monaten so seine große OP, in der dann diese Herzfehler alle korrigiert wurden. Das war relativ dramatisch. Er ging da auch eingeschränkt daraus hervor. Hat sich dann immer noch nicht so richtig stabilisiert gehabt und hat dann mit 1,5 Jahren aufgrund der Herzfehlerthematik auch eine künstliche Herzklappe erhalten. Das war sehr
Also wenn ich
früh.
da ganz kurz reinfragen darf, das heißt, du bist ja eigentlich schon um mit der Geburt in starke Emotionen reingeschlittert, voller Angst und Sorge und oh Trauer. Und wie bist du da in der Zeit, also bis jetzt ohnehalb, wo du gerade erzählt hast, wie war das für euch als Eltern? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr da Hilfe gehabt?
Ja, also es war mit der Schwangerschaft, mit dieser Diagnose war es eine ungewisse Zeit und es war ein Auf und Ab und natürlich immer diese Ängste und auch diese Krankenhaussituationen. Das sind teilweise für uns halt auch sehr, sehr schwierige Dinge passiert. Und ich habe mir dann ja in Folge nach dieser ersten OP auch Unterstützung gesucht in Form von der Therapie, weil es ja einfach auch darum ging, es konnte uns niemand sagen, wie sein Leben verlaufen wird und wie gesund er denn werden kann. Ja, um das einfach einerseits aus dem Krankenhaus aufzuarbeiten und einfach einen Weg zu finden, mit der möglicherweise eingeschränkten Lebenserwartung von ihm zurechtzukommen, habe ich mir dann einfach auch ja, eine Therapie gesucht. Und was für uns oder was für mich ganz wichtig war, was ich mir daraus mitgenommen habe, die Therapeutin hat mir damals gesagt, wir wissen bei niemandem, wie lange er leben wird. Der Julian hat jetzt diese Diagnose, aber sind wir ehrlich, jeder von uns kann morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr nicht mehr da sein. Auch unsere Tochter könnte irgendwas kriegen, das Lebenseinschränkendes, ja. Wir wissen es nicht. Und das Einzige, was ich damals gelernt habe, ist, das Einzige, was wir tun können, ist jeden Tag, der uns bleibt und den wir haben, dass wir den genießen, dass wir den bewusst leben und wir haben dadurch wirklich sehr achtsam gelebt, wir haben intensiv gelebt, wir haben sehr viel gemeinsam auch unternommen. Und es war dann so, dass ich nachdem Julian diese künstliche Herzklappe bekommen hatte, mit circa 2 Jahren, hat sich das Ganze dann auch normalisiert. Und es war dann auch so, die Prognose der Ärzte war dann, es ist jetzt soweit gut, er kann damit leben, er wird damit ein normales Leben führen. Er wird mit einer normalen Lebenserwartung, sofern er denn durch die Folge-OPs gut kommt, weil die Krux an der Geschichte war ja, eine künstliche Herzklappe kann bei einem Kind natürlich nicht mitwachsen, muss im Laufe des Lebens getauscht werden und da war es von vornherein klar, dass ihm mindestens noch 2 OPs bevorstehen und von daher sind wir einfach, haben wir gelernt, bewusst zu leben, im Moment zu leben und ansonsten hatten wir aber ein normales Familienleben, ja, und das war uns auch ganz wichtig, dass der Julian ganz normal aufwächst. Der war sich auch nicht bewusst, dass er irgendwie vorerkrankt ist. Man hatte schon regelmäßige Kontrollen beim Arzt und sowas, er musste Medikamente nehmen, aber es hat für mich war es auch gar keine Erkrankung, aber ich sage jetzt mal, seine Vorerkrankung hat dann in den Folgejahren, als er dann so aufgewachsen ist, keine Rolle mehr für uns gespielt. Das war
Das
Alltag.
heißt, im Alltag hat man davon dann nicht wirklich was gemerkt oder gespürt oder so. Und ist dann auch so deine Angst besser geworden oder hat sich die verändert mit dieser Prognose und so weiter?
Ja, total. Also es hat mich die Angst hat sich gelegt. Klar ist man sich immer mal wieder bewusst, einfach dadurch, dass man das schon gelernt hat, keiner von uns bleibt hier für immer, ja. Und diese Achtsamkeit ist schon geblieben, aber die Angst, ich hatte keine Angst mehr. Ich hatte auch dann eben vor dieser OP, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, keine Angst.
Und die OP, wo du jetzt schon gesagt hast, war das dann die erste Nachfolge-OP?
Genau, das war dann die erste Nachfolge-OP. Das hatten wir uns auch gesagt. Also ungefähr im Vorschulalter wird das kommen, dass diese Herzklappe dann einfach zu klein ist und er außenrum quasi so weit gewachsen ist, dass er auf die nächste Klappengröße muss, weil vielleicht kurz zum Medizinischen, die Herzklappe ist ja quasi eine Engstelle im Herzen und da muss alles Blut durch. Das war also diese Mitralklappe auf der linken Seite, da muss alles Blut durch und wenn die zu klein ist, wird sich das Blut zurückstauen. Deswegen muss die einfach vergrößert werden. Und es war dann so mit 4,5 Jahren circa, dass man ihm das halt auch schon angemerkt hat, dass er da weniger belastbar ist, dass er kurzatmiger wird, dass er blasser ist und so weiter. Und wir haben das dann halt bei der Kontrolle angesprochen. Und man hat das dann auch direkt im Ultraschall gesehen. Wir wurden dann auch direkt an die Herzklinik verwiesen. Das war 3 Wochen später, dann eben im September 23. Das war für die Ärzte ganz klar, diese Herzklappe muss getauscht werden. Es bestünde da aber keine Eile und man hat das Ganze dann für Dezember 23 eingeplant und hatte uns gesagt, das wird in einer minimalinvasiven OP stattfinden, also viel geringerer
Erste.
Aufwand und geringeres Risiko, als was er bisher schon hatte. Genau.
Und wie ist dann weitergegangen? Was ist dann passiert?
Also 14 Tage später hat er dann quasi eine kleine Erkältung gekriegt, so ein bisschen Schnupfen. Also 14 Tage nach dieser Voruntersuchung, Ende September und dann war ja Anfang Oktober bei uns noch Feiertag, hat sie ein paar Tage hingezogen und es war dann der Donnerstag am Abend, als ich dann mit ihm zur Kinderärztin bin, weil er mir einfach nicht gefallen hat, er sich da einfach nicht gut erholt hat. Die konnte dann aber auch nichts feststellen. Keiner hat an das Herz gedacht, dadurch, dass wir in der Uniklinik waren, 14 Tage oder 3 Wochen davor, und die gesagt haben, das hat alles noch Zeit. Und ich habe ihn dann aber trotzdem am Freitagmorgen, das war dann eben der 6.10. beim Kardiologen vorgestellt. Und er hatte zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich schon massive Wassereinlagerungen an Lunge und im Bauch. Und das kam einfach als Folge von dieser zu eng gewordenen Herzklappe.
Das ist dann
Und
doch so schnell gegangen. Also 2 Wochen davor hast du so, ja, ist jetzt nicht so, sollte man bald machen. Und 2 Wochen später,
also das war.
wie war das für die eben? Also ich spüre gerade so bei mir, das würde mich, glaube ich, voll wütend machen dann so. Oder wie war das?
Also es hat mich erschreckt, natürlich. Es war für mich klar, irgendwas passt nicht. Und ich war in dem Moment eigentlich erstmal erleichtert, dass man eine Ursache gefunden hat. Und dass er dadurch dann eben auch direkt, er kam dann direkt in die Klinik. Man hat uns direkt mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Wir durften nicht mal mehr nach Hause. So kritisch war es dann tatsächlich auch schon. Und ich war erstmal erleichtert, dass man jetzt eine Ursache hatte und vor allem, dass es jetzt auch mit diesem Klappentausch voranging, weil man doch natürlich auch binnen dieser 3 Wochen schon gemerkt hat, wie er sich halt auch so von seinem Allgemeinzustand und von seiner Belastbarkeit verschlechtert hatte. Und ich war erstmal froh eigentlich, dass es jetzt dann doch ein bisschen schneller geht und er eigentlich dann schneller wieder in eine Situation kommt, wo es ihm denn dann auch besser gehen würde. Genau.
Okay, also da war ganz viel Hoffnung so.
Ja.
Okay, jetzt machen wir das und dann haben wir das erledigt und dann geht es ihm dann auch wieder besser. So.
Genau. Genau, und er war dann eben in der Klinik, dort wurde er untersucht und die haben dann direkt gesagt, ja, okay, also das ist, kommt aus dieser zu engen Herzklappe, wir müssen die tauschen. Man hat ihn dann erstmal medikamentös behandelt und hat die OP dann direkt vorgezogen auf den Montag, quasi 10 Tage nach Einlieferung, das war dann dieser 16.10. Und wir sind dann in der Zeit zur Beobachtung einfach in der Klinik geblieben. Das war tatsächlich auch nochmal eine schöne Zeit. Wir haben da viel gespielt und er war natürlich, war er schwach und er war wenig belastbar, aber er war stabil. Wir haben gespielt, wir durften auch noch rausgehen. Seine Schwester, die Sarah und mein Mann haben uns dann auch regelmäßig besucht und das war eigentlich noch eine gute Zeit. Und erst am Tag direkt vor der OP hatten wir dann gemerkt, er hat sich nochmal verschlechtert und dann haben wirklich auch alle gesagt, es wird jetzt Zeit. Julian, du brauchst diese neue Herzklappe. Ich hatte direkt vorher auch nochmal mit dem Chefarzt gesprochen und der meinte, auch wenn der Julian jetzt gerade deutlich eingeschränkt in diesen Eingriff geht, das ist ein minimalinvasiver Eingriff, risikoarm. Und der sagte noch zu mir, Frau Prechtl, Sie werden sehen, nächste Woche geht der Julian wieder in den Kindergarten.
Echt, so sicher und so viel Hoffnung war da.
Ja, also und da haben wir auch wirklich uns gar nichts gedacht, weil wir hatten ja wirklich schon schwere Dinge hinter uns.
Ja, voll.
Und ja, gerade wenn es jetzt minimalinvasiv auch durchgeführt wurde und er sollte quasi 5 Tage im Krankenhaus bleiben und dann ja, wieder in den Kindergarten gehen. Genau. Dann habe ich ihn am anderen Morgen in den OP gebracht. Ich war allein mit ihm im Krankenhaus. Also ich war als Begleitperson natürlich ständig bei ihm als Mama. Mein Mann war in der Arbeit, unsere Tochter war in der Schule und der Eingriff sollte so circa 5 Stunden dauern. Und es ist dann immer so, wenn so ein Eingriff abgeschlossen ist und das Kind zwar noch im OP ist, informieren die Ärzte direkt auch die Eltern. Man kriegt dann einen Anruf, dann sagen die, es ist alles okay, Kind geht jetzt auf Station, sie können dann und dann dort und dort hinkommen. So, und ich habe auch diesen Anruf erhalten, kurz vor Ablauf dieser geplanten Zeit, am Mittag. Allerdings nicht wie normal von dem Oberarzt, sondern vom Chefarzt. Und in dem Moment, wo ich die Stimme gehört habe, wusste ich, da stimmt was nicht. Und der Chefarzt hat mir dann eben mitgeteilt, dass schwerste Komplikationen bei diesem Eingriff aufgetreten sind und dass der Julian eben während dieser OP eine Lungenblutung erlitten hat. Sprich, da ist ein Gefäß in der Lunge irgendwo ja geplatzt, die Lunge ist voller Blut gelaufen und er konnte dadurch nicht mehr beatmet werden. Er musste dann auch reanimiert werden und um ihn am Leben zu erhalten, hat man ihn an so eine sogenannte ECMO, also an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die quasi die Lunge erstmal kurzfristig ersetzt und die Sauerstoffanreicherung außerhalb des Körpers macht. Der sagte mir dann kurz und knapp am Telefon, es ist nicht klar, ob der Julian das jetzt überlebt und wenn ja, wie. Und so bin ich dann erstmal zurückgeblieben.
Aber du warst da ja ganz allein, also es
Ja.
war schon niemand, oder? Da,
Nein.
du hast gesagt, dein Mann war arbeiten, die Sarah in der Schule, oder? Und du warst dann komplett allein mit dieser Information.
Genau.
Hat es da dann irgendeine Stütze geben vom Personal oder irgendwas? Oder bist du da wirklich komplett allein gelassen gewesen?
Also ich war in dem Moment allein. Also Julian sollte eine Nacht auf Intensivstation und ich war dafür in einem Elternzimmer untergebracht. In dem war ich quasi allein gesessen. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe dann natürlich sofort meinen Mann informiert, habe mit dem kurz gesprochen, habe meine Familie informiert. Jeder hat natürlich gewusst, es ist diese OP und jeder hat darauf gewartet, dass ich anrufe und sage, es ist alles okay. Und ich musste dann diese Nachricht weitergeben, ja. Und das hat dann aber wirklich Stunden gedauert, bis ich weitere Infos bekommen habe. Ich hatte zum Glück eine Freundin, mit der ich gechattet habe in der Zeit, die mich irgendwie über diese Zeit gebracht hat. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt erfahren habe, lebt er denn noch? Man hat mir dann
Das ist
gesagt,
ja auch
ich.
nicht hinkennen, nix, gell?
Nee, nee, nee. Also man hat mir dann gesagt, ich könne auf die Intensivstation kommen. Dort wurde ich aber postwendend wieder rausgeschickt, ohne Information. Und ich war über Stunden, wusste ich nicht, stirbt er? Ist er schon tot? Und ja, also wir haben dann gegen 15 Uhr zumindest die Information, also 2 Stunden, gut 2 Stunden nach dem ersten Anruf bekommen, er lebt. Und gegen 16 Uhr durften wir ihn dann auch sehen. Er war für den Moment stabil, er hing eben an dieser Herz-Lungen-Maschine. Aber er war natürlich weiterhin in Lebensgefahr, weil diese OP nicht abgeschlossen werden konnte und er weiterhin keine funktionierende Herzklappe hatte. Ja. Und also man hat das Ganze dann erstmal über Nacht so belassen und im Lauf dieser Woche, also das war ja ein Montag, hat der Julian dann weitere Eingriffe bekommen. Also am Dienstag hatten wir quasi diesen Eingriff mit der Klappenerneuerung quasi zu Ende geführt. Das war dann erstmal okay, aber es sind dann sofort weitere Komplikationen aufgetreten, Herzrhythmusstörungen. Man hat ihm dann am Donnerstag einen Herzschrittmacher gesetzt und wollte ihn dann auch direkt wieder von dieser ECMO nehmen, weil die so kurz wie möglich im Körper sein soll. Man muss dazu wissen, diese Maschinen, die ersetzen Herz und Lunge für eine kurze Zeit, aber es ist massivster Medikamenteneinsatz nötig und Einsatz von Blutprodukten. Und so gut die kurzfristig sind, so schlecht sind sie mittel- und langfristig für den Körper. Also mit so einer Maschine kann man Tage bis ganz wenige Wochen überbrücken, aber je länger so eine Maschine am Körper ist, umso mehr schädigt sie eben einfach den Körper und die Organe. Und das war immer das Risiko. Deswegen wollte man ihn direkt auch wieder von der Maschine nehmen. Das hat dann aber wieder nicht funktioniert. Er musste wieder reanimiert werden, hat eine neue Maschine bekommen und auch.
Warst du da dann immer dabei bei diesem Reanimieren oder so
Nee,
oder bei diesem Das wird dann alles separat gemacht und dir dann einfach Bescheid geben, oder
Ja,
wie?
das war im OP. Also da war ich nicht dabei. Das musste ich zum Glück nie
Ja, eben,
sehen.
weil das
Aber
stelle ich mir ja furchtbar vor. Also,
ja.
wenn man dann auch noch so hilflos daneben steht und sich irgendwie gar nichts machen kann.
Nee, also in diesen krassen Situationen, das war also immer im OP. Aber wir waren natürlich, mein Mann war an dem Tag dann auch mit da. Wir waren eben auf diesem Zimmer und haben gewartet, gewartet, die Wand angeschaut und man geht hier die Wände hoch, man dreht durch. Dieser Eingriff sollte auch irgendwie 3 Stunden dauern. Er kam am frühen Nachmittag in den OP und wir haben dann kurz vor Mitternacht wirklich erst auch Informationen bekommen, durften ihn dann wieder sehen. Dann hat man uns gesagt, okay, er hängt jetzt wieder an der Maschine, wir schauen morgen weiter. Und am Morgen, das war dann mittlerweile Freitag, kam dann so der allerschlimmste Hammer sozusagen. Man hat uns dann am Freitagmorgen gesagt, dass diese Herzklappe, die er jetzt in 3 Eingriffen sozusagen erhalten hat, unbrauchbar geworden ist, dass die da irgendwo kaputt gegangen ist. Und dass die einzige Chance, die jetzt eigentlich noch besteht, eine weitere OP durchzuführen, die jetzt aber mittlerweile hochriskant ist, am offenen Herzen stattfinden würde. Und indem er jetzt quasi einen anderen Klappentyp gesetzt bekommt und wenn wir dem nicht zustimmen, wird er an diesen Maschinen versterben. Dann steht man natürlich mit dem Rücken zur Wand und unterschreibt natürlich, unterschreibt man diese OP-Aufklärung. Und also ich muss sagen, diese Woche, das war das Schlimmste, was ich bis dahin erlebt habe. Wir mussten jederzeit quasi, musste ich damit rechnen, dass er sterben wird. Es war der
Und
blanke Horror.
gleichzeitig hat man immer auch die Hoffnung, dass es doch noch wird, oder? Dieses Hin
Genau.
und Her.
Genau, dieses
Also.
Hin- und Hergerissen. Man hat immer wieder Hoffnungsschimmer. Stunden später die nächste
Ja.
Komplikation. Also es war ein Auf und ein Ab. Massivste Angst. Man fühlt sich absolut machtlos. Man steht daneben. Man ist verzweifelt und kann aber nichts tun für sein Kind. Und das war einfach so das Schlimmste, ja.
Ich finde auch, dass das uns von den allerschlimmsten Zuständen ist, so, wo ich in Trauer war. Da habe ich so eine Richtung gespürt. Die haben gewusst, so irgendwie diese Trauer muss raus und es ist jetzt Trauer und so. Aber dieses Hin und Her zwischen Trauern und Panikattacken und Hoffnung. Und du kannst kein Gefühl wirklich ausdrücken und in eine Richtung gehen. So. Ich finde, das ist einfach, dafür gibt es gar keine Worte.
Ne.
Das ist nicht, du stirbst dran. Das ist nicht mehr auszuhalten irgendwann, oder?
Ja, es ist eigentlich nicht auszuhalten, aber
Und
trotzdem
trotzdem
hält man es
ja,
ja aus, und weil
hält
man
man
muss
es
es.
aus, ja.
Ja.
Man fragt sich im Nachhinein immer wieder, wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das geschafft? Kannst du es so festmachen? Was war so das Quäntchen Halt in dieser brutalen Hin- und Herzeit?
Schon irgendwo die Hoffnung, dass wir das Ganze irgendwo noch mal retten können. Die Liebe auch einfach zu Julian und ihm einfach, ja, wir wollten ihn retten. Es war einfach dieser Kampf, den er geführt hat. Und es war einfach auch so dieses Bewusstsein, solange er noch lebt, gibt es noch was zu gewinnen. Und das hat uns auch einfach immer weiter kämpfen lassen. Und natürlich musste man, wie du sagst, mit diesen Gefühlen auch irgendwo mal hin. Und wir sind dann einfach auch immer wieder raus aus der Station. Ich habe mich teilweise, ich habe so gezittert am ganzen Körper, dass ich nicht mal mehr sitzen konnte. Dann habe ich mich ins Bett gelegt. Ich habe Atemübungen gemacht. Mir hat sehr geholfen, dass ich vorher diese Therapie hatte. Ich habe da trotzdem einiges auch für mich mitgenommen. Ich hatte eine Meditation. Dann habe ich wieder geweint. Dann bin ich mit meinem Mann irgendwie wieder rausgegangen. Wir sind ganz, ganz viel spazieren gegangen, einfach um aus dieser Situation rauszukommen,
Ja.
um immer wieder zu reden oder nicht zu reden oder zu weinen. Ja, und einfach auch, was wir ganz stark gespürt haben durch diese extremen Gefühle, durch diese extremen schlimmen Gefühle, war auch diese Liebe, die da war. Die war extrem spürbar. Also sowohl zu meinem Mann als auch zu den Kindern. Wir sind teilweise einfach nebeneinander gelegen und haben uns festgehalten aneinander, um uns irgendwie gegenseitig zu tragen, um dann wieder aufzustehen und zu schauen, wie kann es weitergehen? Was können wir noch tun für den Julian? Ja, und das hatte ich eben damals auch in der Therapie gelernt, nicht gegen das Unveränderliche anzukämpfen, sondern meine Kraft und meine Energie, die mir noch geblieben ist, auf das zu richten, was noch zu verändern ist, ja. Wie können wir dem Julian noch helfen? Wo kann ich mir jetzt nochmal einen Arzt suchen? Wo kann ich mir vielleicht eine Zweitmeinung holen? Was ist noch möglich? Wie kann ich das unterstützen? Und darauf haben wir uns fokussiert. Und das hat uns da schon irgendwo
Gut
durchgetragen, ja.
durchgetragen.
Ja, genau.
Und dann, wie ist dann weitergegangen? Da sind wir ja dann in Richtung Ende November, oder?
Genau, also es ging dann über Wochen, es kamen dann weitere Eingriffe eben nochmal. Er hat dann eben diesen Eingriff, den ich dann schon angesprochen hatte, der ist dann auch erfolgreich über die Bühne gegangen. Er hat dann eine andere Herzklappe bekommen. Infolgedessen sind aber weiterhin Komplikationen aufgetreten und er ist einfach nie von dieser Herz-Lungen-Maschine gekommen. Nach 3 Wochen hatten wir uns dann angeboten, ihm ein sogenanntes Kunstherz zu implantieren. Das ist quasi eine Maschine, die langfristig die Pumpfunktion des Herzens ersetzen kann. Auch eventuell mit einer Aussicht auf Listung für eine Herztransplantation, wo man auch gedacht hat, ich bin hier mit einem gefühlt gesunden Kind in die Klinik gekommen und wir sprechen hier jetzt von Kunstherzen und Transplantationen. Also, es war schon irre, aber dann hat man das auch noch mitgemacht. Es sind wieder Komplikationen aufgetreten. Aber nach dieser Kunstherz-OP war es tatsächlich mal kurzzeitig so, dass Julian sich stabilisiert hat. Er war ja die ganze Zeit über quasi in so einer Narkose gehalten, quasi wie so einem künstlichen Koma. Er durfte dann aber langsam wacher werden. Die Maschine war kurzzeitig dann auch entwöhnt. Er war nur noch so ein bisschen beatmet und dann hat man wirklich diese Hoffnung geschöpft. Das waren so circa 4 Wochen nach dem ersten Eingriff und dann kam eigentlich nochmal so eine massivste Lungenblutung und ab da ging es nur noch bergab. Und es war tatsächlich dann einfach so, dass das Ganze einfach schon so gekippt war, dass diese Intensivtherapie, die ihm eigentlich das Leben retten sollte, ihm am Ende das Leben gekostet hat. Ja. Und genau, es ging dann auf Ende November zu. Es war dann genau 6 Wochen nach dem ersten Eingriff. Da hat man meinen Mann und mich am Abend dann nochmal zu einem Arztgespräch gerufen. Also es gab ja da immer wieder auch Gespräche mit den Ärzten, wo es dann darum ging, da setzt man noch ein neues Medikament an, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Kleinere Eingriffe sind ja immer wieder passiert. Wir dachten, es geht jetzt nochmal um sowas, weil man uns eigentlich schon immer wieder auch aus Sicht der Ärzte immer wieder auch Hoffnung gemacht hat, es könnte noch weitergehen. Aber es war dann eben genau 6 Wochen nach dem ersten Eingriff, ja, sind wir in dieses Arztzimmer gebracht worden und da saßen zwei Oberärzte und eine Krankenschwester. Und die haben uns dann tatsächlich ohne jeglichen Beistand, seelsorgerisch oder psychologisch mitgeteilt, das Ende ist erreicht. Sie könnten nichts mehr für Julian tun. Die lebenserhaltenden Maßnahmen müssen eingestellt werden. Und wir sollten uns denn bitte überlegen, wie viel Zeit wir noch für den Abschied brauchen, wer sich von Julian noch verabschieden möchte. Und wir wurden dann tatsächlich auch gefragt, an welchem Tag die Maschinen abgestellt werden sollen und zu welcher Uhrzeit. Also. Genau.
Ja, und dann solche Entscheidungen zu treffen, ist ja ein Unding, also sowas von unnatürlich und widerstrebend gegen alles, oder? So in dem
Ja.
Moment, wo man denkt, wo bin ich denn jetzt? So die Hoffnung zerklatscht. Oh.
Genau, also wir sind, einerseits haben wir schon immer wieder auch uns mit dem Gedanken befasst. Also wenn man in so einer Situation ist, so plötzlich es auch kam, muss man uns natürlich, so realistisch waren wir schon, dass wir trotz der Hoffnung uns auch immer wieder mit dem Gedanken befasst haben, es könnte irgendwann zu Ende gehen. Dieser Moment kann kommen. An dem uns gesagt wird, ab hier geht's nicht mehr weiter. Das wurde auch schon auch klar kommuniziert vom Krankenhauspersonal. Aber natürlich hält man sich immer an jedem Strohhalm noch
Ja, immer.
irgendwie fest.
Und es ist dann immer was anderes, wenn es dann wirklich soweit ist.
Ja,
Also die
genau.
Vorstellung, dass es dann Wirklichkeit wird, ist ja, geht weit auseinander.
Ja,
Also.
ja, ja. Und es war für uns in dem Moment auch dieses, ja, wie können wir das entscheiden? Aber im Nachhinein betrachtet muss man sagen, die Klinik hat uns damit halt die Möglichkeit eingeräumt, uns noch gut von Julian verabschieden zu können. Es wurde uns jetzt kein fixer Termin vorgegeben, sondern man hat uns in diesen Entscheidungsprozess auch nochmal mit eingebunden und hat uns dadurch die Möglichkeit gegeben, den Abschied auch gut zu gestalten und auch der Familie die Möglichkeit gegeben, sich nochmal zu verabschieden. Und das war schon an der Stelle auch irgendwie wichtig, ja.
Ja.
Genau.
Ja, das ist, also denke mal gerade, man hat ja eh schon eben, wie du öfter schon gesagt hast, diese Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit. Und dann hat man wenigstens irgendwas, wo man mitgestalten darf, kann und es nicht alles so in die Richtung geht, dass man gar nichts, ja, wie du sagst, mitreden
Genau.
hat können.
Ja.
Und was für einen Tag habt ihr dann dafür ausgewählt und
Genau.
warum? Also hat es da dann Hintergründe dafür genau geben, für den Termin oder Tag oder wie auch immer.
Ja, also es war, wir haben dann den 30.11. eben ausgewählt, das war der Donnerstag. Wir haben diese Information am Montagabend erhalten und die Ärzte meinten, also maximal bis zum Wochenende könnten sie Julian noch am Leben halten mit dieser Therapie. Und sie konnten uns aber natürlich auch keine Ge Garantie geben. Sie sagten, es kann natürlich jederzeit irgendwas passieren, ab dem es nicht mehr weitergeht. Aber wenn dieser Fall nicht eintritt, dann möchte man uns zumindest die Chance für einen guten Abschied geben. Und ich muss sagen, der ist uns auch wirklich, also das Ganze ist auch irgendwo, es war ein guter Abschied für uns. Das war tatsächlich die noch etwas, ja, so blöd klingt, bessere Zeit in dieser ganzen Irrenzeit, ja, im Vergleich zu dem, was wir in den 6 Wochen davor erlebt haben, ja. Also es war dann so, wir haben am Montagabend die Familie noch informiert und haben dann eben auch gefragt, wann könnt ihr kommen? Also Familie, sprich meine Eltern, meine Bruder und Schwägerin und mein Mann hat keine Geschwister, der hat nur noch seine Mutter, die haben wir informiert und die konnten dann eben alle am Dienstagmorgen beziehungsweise am Dienstag dann kommen. Es war so, dass ab dem Dienstag, also dieses Gespräch am Montag war aus meiner Sicht Katastrophe und ich habe das später auch nochmal angesprochen, dass das aus meiner Sicht echt gar nicht geht. Also es gab da Klinikpsychologen, es gab Seelsorger, dass man uns die Nachricht so übermittelt. Ich habe dann gesagt, woher habt ihr gewusst, dass ich hier nicht aus der Station gehe und aus dem Fenster springe? Ja. Also habe ich nicht gemacht, wäre für mich auch nie in Frage gekommen, ja. Aber also am Dienstag, morgen waren sie dann sehr bemüht. Ich durfte mich dann auch direkt zu Julian ins Bett legen. Er lag ja an so einem Intensivbett und wer das kennt auf Intensivstation, da darf man ja nirgends hinlangen. Man darf seinem Kind nichts tun, nicht waschen, nicht anziehen. Also man steht da nur daneben, darf nichts. Ab dem Moment durfte ich quasi alles. Man hat Julian zur Seite gerückt. Ich durfte mit ihm kuscheln, ich durfte bei ihm sein. Und es sind dann am Nachmittag eben die Familie, die Großeltern eben gekommen und auch unsere Tochter. Mir war es auch ganz wichtig, ihr den Abschied eben zu ermöglichen, die dann nochmal auf, ja, in dieses Intensivzimmer konnten. Also Julian hatte da ein Einzelzimmer.
War sie da, sie war ja noch jünger dann, oh, zu dem Zeitpunkt, war sie dann so, dass sie das direkt wollte? Also hat sie auch gespürt, hey, die Mama gibt mir Sicherheit und ich kann mich da verabschieden? Oder war sie eher so, na, sie will das nicht, oder?
Also erstmal war sie so, sie will das nicht. Mir war aber von vornherein klar, dass es ganz wichtig sein wird für sie, dass sie einen Abschied hat und dass sie es begreifen kann. Und in den Wochen davor, als es schon so ja, sich abgezeichnet hat, dass es in diese Richtung gehen könnte, habe ich auch irgendwann mal zu ihr gesagt, Sarah, es kann sein, dass Julian hier sterben wird. Und das wollte sie gar nicht hören. Sie wollte auch nie ihn besuchen, weil sie wollte ihn so nicht sehen. Das habe ich auch respektiert. Und in dem Moment, wo es aber um den Abschied ging, war für mich klar, sie wird es brauchen. Und sie muss es ja irgendwo begreifen. Sie hat ihren Bruder quasi zuletzt vor dieser OP gesehen. Da saß er noch in seinem Bett und hat noch gespielt. Und dann soll er einfach weg sein. Das ging für mich gar nicht. Und mir war es wichtig, ihr diese Nachricht auch selbst zu überbringen. Deswegen sind wir dann auch von der Klinik nach Hause gefahren an diesem Dienstag, dass ich es ihr persönlich sagen konnte. Sie hat relativ gut darauf reagiert. Ich habe ihr dann gesagt, ich möchte dich gerne mitnehmen. Mir wäre es wichtig, dass du dich von Julian verabschiedest. Ich hatte ihr in den Tagen davor auch mal Fotos gemacht, dass ich ihr zumindest mal dieses Zimmer und wie sieht es dort aus, zeigen konnte, dass sie da jetzt nicht komplett geschockt ist. Und wir haben den Julian natürlich bis oben zugedeckt, dass man jetzt diese ganzen Schläuche und so weiter jetzt auch nicht sieht. Aber klar, er lag natürlich in dem Bett und außenrum standen Unmengen an Maschinen. Man konnte aus dem Flur in das Zimmer reingucken und ich habe sie, also da war so ein Fenster und ich habe ihr gesagt, du, ich würde mir wünschen, du gehst jetzt bitte mit bis zu diesem Fenster und guckst da einmal durch. Und wenn du dann sagst, das ist okay für dich, dann gehst mit rein. Oma und Opa sind auch da. Und wenn nicht, dann gehst du einfach wieder. Und sie hat das dann gemacht und sagt, ach, das sieht ja gar nicht so schlimm hier drin aus. Und es war dann in diesem Zimmer und war irgendwie, ja, natürlich, in ihrer kindlichen Art. Es hat so gewechselt zwischen, Mama, was ist das für eine Maschine und wofür ist dieser Monitor gu gut? Und, oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass der Julian sterben muss. Ja, aber ich glaube,
Ja,
es
das
war
ist
einfach
diese
ganz viel
kindliche
Glück.
Trauer, gell?
Ja.
Dieses Hin- und Herspringen. Aber ich finde es wirklich beeindruckend und ich glaube, das inspiriert vielleicht da draußen Menschen, die uns zuhören, die vielleicht in ähnliche Situationen stehen. Weil ja, gerade als Eltern ist man dann so überfordert, ja, und man springt ja fast selber aus der Rolle und kämpft nur noch ums eigene Überleben in so einem Moment, oder? Und dass du es da dann aber nur schaffst, deine Tochter im Blick zu halten und ihr diesen Abschied zu ermöglichen, was ja, ich glaube, das Allerwertvollste ist, was ihr geben, schenken euch können, eben, wie du es
Ja.
ihr heint auch kommunizierst und, also da ist schon sehr beeindruckend.
Ja, also sie war damals 8 Jahre alt und also wir haben dann auch tatsächlich auch Fotos gemacht, weil ich mir gedacht habe, das kann für sie einfach auch später nochmal wichtig werden, ja, weil sie sich vielleicht auch gar nicht mehr so dran erinnern kann, ja. Und genau, das war dann an diesem Dienstag und am Mittwochmorgen kamen dann auch nochmal mein Bruder und meine Schwägerin, um sich zu verabschieden. Und die Klinik hat uns dann auch gefragt, ob wir gerne noch eine Sternenfotografin hätten, die nochmal Fotos von Julian macht. Das war uns bis dato auch nicht bewusst. Also Sternenfotografin bringe ich immer mit Sternenkindern in Verbindung. Aber die sagten uns also auch für uns, wäre das eine Möglichkeit, um da einfach nochmal Momente festzuhalten. Und das war wirklich das waren extrem schöne, klingt bescheuert, schöne 2 Stunden oder so, 1, 2 Stunden, wo diese Frau da war. Die hat uns so viel Liebe mit dem Julian geschenkt. Die hat uns da immer wieder quasi auch so ein bisschen so die Berührungsängste genommen. Wir lagen bei ihm, wir haben ihn umarmt, wir haben ihn gekuschelt. Es wurde dann auch die Beatmungsmaschine abgenommen, die hat er eh nichts mehr gebracht. So sah er quasi vom Gesicht, da hatte er keine Schläuche mehr. Es war so normal und natürlich. Und er war in dem Moment schon fast wieder normal. In dieser völlig unnormalen Situation war es trotzdem so ein Stück Normalität und Liebe und Innigkeit und Familie, die wir da nochmal spüren konnten in den letzten
Ja, und so
Stunden.
Bilder sind halt dann für die Ewigkeit, gell? Und die sind halt dann auch nochmal anders professionell, also mit dem Handybild, ja. Ist natürlich auch eine schöne Erinnerung, aber wenn man dann nochmal sowas hat, was man wirklich auch schön aufhängen kann und ja, einfach für sich als Erinnerung aufbewahren und dann auch noch in der Zeit, wo das passiert ist, man muss sich nicht selber kümmern um das Foto machen, sondern kann einfach nur lieben.
Ja, und das war extrem
Voll.
wertvoll für uns, genau. Also gerade diese Liebe, die da so extrem spürbar war. Und das war auch das Besondere einfach da an diesem Abschied, den wir da noch hatten. Gleichzeitig ist man natürlich völlig verzweifelt und sagt also, man will diesen Moment festhalten, man will die Zeit stillstehen lassen und der nächste Tag soll einfach niemals kommen, ja. Und ich habe dann trotz allem natürlich immer noch nach Gesprächen mit den Ärzten gesucht und nach irgendeiner Option, wie man das Ganze noch abwenden kann, ja. Ja, aber das gab es natürlich nicht mehr. Also das war vorbei. Und es war dadurch, dass dieser Zeitpunkt ja von vornherein feststand, Donnerstagmorgen 10 Uhr, hatte ich dann ab dem Mittwoch quasi so einen Countdown im Kopf. Es war mir klar, ich habe jetzt noch 24 Stunden, ich habe jetzt noch 20 Stunden, ich habe jetzt noch 6 und so weiter, ja, bis zum Abend. Und das war also wirklich unerträglich. Ich
Hast du
wollte
überhaupt noch schlafen können? Also die
nö.
Nacht davor, ich denke mir so, warst du durchgehend bei ihm oder hast du nur was gegessen? Oder wie kann man sich das so körperlich dann vorstellen?
Ja, also man geht körperlich natürlich völlig über seine Grenzen. Ich war bei ihm in der Nacht zuvor, bin ich tatsächlich nochmal in mein Zimmer zurückgegangen, weil ich irgendwie gar nicht schlafen konnte und ich wusste, ich muss jetzt hier noch 2 Tage durchhalten. Aber in der letzten Nacht bin ich dann bei ihm geblieben. Ich bin ab und an weggedöst, obwohl ich gar nicht einschlafen wollte, weil ich wollte einfach jeden Moment noch erleben und ihn bei mir haben und um mich da irgendwie zu zu erden oder zu festzuhalten. Der Julian hatte so eine Hörspielbox, die da im Krankenhaus auch war. Er war ja immer nicht immer im tiefsten Tiefschlaf, sondern auch hatte immer viele wache Momente und wo wir eben dann Hörspiele angemacht haben. Und ich habe an dem Abend diese Hörspiele angemacht, die er so gerne gehört hat. Und die mussten dann für mich auch bis nach seinem Tod durchlaufen. Also ist vielleicht auch ein bisschen verrückt vielleicht. Also
Ja, aber
ist dann
Trauer ist
eben
schon
dran.
verrückt.
Paw
Da ist ja
Patrol
alles
und
verrückt.
ja,
Ja.
dass da nebendran irgendwie das Paw Patrol Hörspiel läuft oder so, aber ja, das habe ich gebraucht und ich war die ganze Nacht dann einfach bei ihm und habe die Stunden in meinem Kopf runtergezählt. Das war unvorstellbar natürlich, aber ja, man überlebt. Am Morgen kam mein Mann wieder und ja, die Schwestern kamen dann auch nochmal und haben uns Kaffee gebracht und Frühstück und haben gesagt, ihr müsst jetzt hier nochmal was essen, ihr habt noch einen Tag vor uns. Ja, vor euch, den ihr durchstehen müsst. Und es gab so einen groben Zeitplan auch für diesen Tag, weil es ja einfach um den Abschied für uns gut gestalten zu können. Ja, und dann war es irgendwann kurz vor 10, die Ärzte kamen rein und haben ja mich auch nochmal gefragt, seid ihr bereit? Ja,
Was sagst du?
was sagst du da? Nein, natürlich möchtest du schreien, haut ab, kommt nie wieder. Ja, und dann kommt aber so ein Ja aus von deinen Lippen und du denkst, ja, also das war auch so ein Punkt, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, wie konnte ich da Ja sagen? Ich hätte doch Nein sagen müssen. Ja, aber natürlich musste ich Ja sagen, weil es führt ja kein Weg dran vorbei. Und also es waren irgendwie ein Arzt, ein Kardiotechniker und eine li ganz liebe Krankenschwester, die uns in den letzten Tagen begleitet hat. Und also die haben dann Abteilungspsychologen, der dann auch auf unseren Wunsch hin mit dabei war. Ich durfte bei Julian im Bett liegen. Ich habe ihn im Arm gehalten, während er gestorben ist und
Das heißt, das sind ja dann eben die Maschinen abgedreht, aber er stirbt ja dann nicht sofort in dieser Sekunde, sondern das ist ja dann ein Sterbeprozess oder wie lang?
gefühlt hat das, weiß ich nicht, wie lange gedauert. Also für mich hat es sich ewig angefühlt.
Ja, das glaube ich.
Es war aber tatsächlich so, dadurch, dass sein Herz und seine Lunge quasi nicht mehr gearbeitet haben, sondern nur durch diese Maschinen versorgt waren, hat man uns das auch von vornherein, man hat uns auch schon vorbereitet, gesagt, also es wird hier keinen Todeskampf oder sowas geben, weil es gibt da kein Aufbäumen mehr, weil seine Organe das einfach nicht mehr schaffen. Und es war tatsächlich völlig friedlich. Also man hat es nicht gemerkt. Ich habe mich dann auch so gelegt, dass ich diese Maschine nicht gespürt habe. Also die war quasi so zwischen uns, dieses Kunstherz. Und ich wollte das nicht spüren. Ich war einfach da und habe geweint und ihn gehalten und ihm 1 Million Mal gesagt, dass ich ihn liebe.
Und dein Mann war genauso
Mein
da, oder?
Mann, genau, mein Mann war neben uns, der saß irgendwie neben uns und war bei uns. Und irgendwann, als es mir ewig vorkam, habe ich gefragt, ist er denn jetzt tot? Wie gesagt, ja. Und ja, wir durften dann auch erstmal bei ihm bleiben. Ich habe mich dann aufgesetzt und wir haben uns irgendwie, es war eine ganz verrückte Situation, irgendwie so unterhalten. Es sah irgendwie so normal aus. Ganz klein wenig fleckig im Gesicht, aber ansonsten normal, ja. Ich habe das dann wieder mit einem Foto festgehalten, weil ich mir gedacht habe, ich brauche irgendwie diesen Anker, diese Wahrheit irgendwo dokumentiert, dass ich weiß, dass es wirklich passiert. Und wir sind dann vielleicht noch so eine Stunde geblieben, mussten dann aber rausgehen, weil diese ganzen Zugänge, Maschinenanschlüsse, Schläuche teilweise auch chirurgisch entfernt werden mussten. Und in der Zeit haben wir dann eben die Familie informiert. Dann war es irgendwie so Mittag. Und mein Mann ist dann mit einem Freund, also wir haben tatsächlich in dieser Zeit einen Freund dort kennengelernt, dessen Baby auch einen schweren Herzfehler hatte und 6 Wochen vor Julian verstorben ist. Das hatte ich damals mitbekommen. Die wohnten in der Nähe und zudem hatten wir immer wieder Kontakt auch. Der hat uns in dieser Zeit auch in seiner ersten Trauer tatsächlich auch massiv
Krass.
unterstützt. Und ja, die beiden Väter sind dann quasi eine Runde spazieren gegangen und haben, weiß ich nicht, geredet oder nicht. Und für mich war es aber auch ganz wichtig, das hat er mir vorher auch gesagt, dass ich den Julian waschen und ankleiden darf. Und ich durfte dann eben wiederkommen und die Schwester hat den Julian so liebevoll in dieses Bett gelegt. Und ich bin zur Tür rein und dachte, endlich bist du wieder normal, Julian. Also ich habe gar kein totes Kind gesehen, ich habe nur mein Kind gesehen.
Ja, das beschreiben tatsächlich extrem viele durch den Abschied so. Oh, ich habe ja beim Bestatter lang eben mein Büro gehabt und da habe ich dann das ein bisschen beobachten können dürfen. Und egal, wie die Verstorbenen ausgeschaut haben, ob wenn's Autounfälle und was weiß ich, also da war einfach nur Liebe in dem Raum. Die haben das nicht gesehen. Die Flecken, die was weiß ich, es war einfach nur der Sohn, die Tochter, der Vater, die Mutter und so weiter. Und voller Liebe. Du hast so richtig gespürt, diese Energie, was da rum war. Also
Ja.
unfassbar.
Ja, also genauso. Er sah, also ich glaube, er sah auch objektiv gesehen im Vergleich zu vorher relativ normal aus. Er war halt sehr blass, einfach dadurch, dass wahrscheinlich noch viel Blutverlust einfach auch da war. Aber ja, diese wundervolle Krankenschwester, die war wirklich ein Engel. Die hat für uns dann so eine kleine Abschiedsbox dann auch besorgt mit verschiedenen Gimmicks, mit einem Holzherz, das wir behalten durften, das Julian behalten durfte. Und die hat das für mich, die hat mit mir den Julian nochmal so liebevoll versorgt. Mir war es einfach ganz wichtig zu wissen, wie groß war der Julian. Wir haben ihn dann nochmal gemessen. Also er war 1,14 Meter. Die hatte eine Leinwand vorbereitet, auf der wir einen Handabdruck machen konnten, der jetzt heute auch bei uns im Esszimmer auf seinem Regal steht, sozusagen mit seinem Bild. Die hat mich gefragt, ob ich eine Haarlocke abschneiden möchte. Und ich habe noch gesagt, ja, aber nur von hinten. Ich will nicht, dass er komisch aussieht, wenn ihm da vorne ein Schöppel Haar fehlt. Das ist bescheuert, ja, aber in dem Moment
Ja,
war mir das
da, klar.
wichtig, ja. Und die Zeit verging irgendwie viel zu schnell. Wir haben ihn dann gewaschen und angekleidet. Mir war es auch wichtig, dass er einfach seine Kleidung, seine eigene Kleidung hat. Und mittlerweile ist die Familie dann auch nochmal eingetroffen, weil wir durften Julian dann in einen Abschiedsraum bringen, wo die Familie sich dann auch nochmal verabschieden konnte. Und das war auch so ein bisschen irre wie im Film. Wir mussten dann also über die Gänge, der Abschiedsraum war im Keller, die Intensivstation im dritten Stock, und wir mussten ihn dann so, also die Krankenschwester, der Psychologe und ich haben Julian dorthin gebracht. Und dann sagte der Psychologe noch, na Julian, wir machen dir jetzt mal die Decke über den Kopf, also wie im Film, damit hier keiner erschrickt vor dir. Und ich dachte mir, wer soll denn vor meinem Kind erschrecken? Er sieht doch völlig normal aus. Also für mich war das nichts Erschreckendes, gar
Ja,
nichts.
voll.
Ja, und wir sind dann eben mit der Familie, also wieder mit den Großeltern und meinem Bruder, der Patenonkel von Julian ist, und meiner Schwägerin, und eben auch wieder mit der Sarah in den Abschiedsraum, wurden dort auch wieder von den Psychologen betreut. Und man konnte da auch so ein bisschen, gab einen Vorraum, konnte man so ein bisschen hin und her wechseln und einfach nochmal, ja, sich von dem mittlerweile verstorbenen Julian verabschieden. Und das war mir auch ganz wichtig. Ich habe es der Sarah wieder freigestellt. Ich habe gesagt, geh bitte mit nach unten. Du musst da nicht rein. Du kannst auch im Vorraum bleiben. Es bleibt immer jemand bei dir, aber sie wollte dann auch rein. Und ja, es war dann mittlerweile schon Abend gegen 18 Uhr. Und irgendwann wurde es mir dann auch zu viel in dem Raum. Ich habe die Familienmitglieder alle nach draußen geschickt und habe gesagt, wir müssen jetzt noch einmal zu viert sein, dass wir als Familie nochmal zu viert diese Zeit bekommen. Dann habe ich ganz schnell meinen Papa nochmal zurückgeholt und habe mir mein Handy in die Hand gedrückt und habe gesagt, du machst jetzt bitte nochmal Familienfotos. Und ja, dann war es plötzlich vorbei und wir sind rausgegangen, und in dem Moment war mir tatsächlich nicht bewusst, dass ich Julia nie mehr wiedersehen werde.
Ja, das ist ja im ersten Moment überhaupt nicht da. Null
Naja,
begreifen
naja,
oder
naja,
realisieren.
naja. Also ich dachte erst, ich sehe ihn vielleicht beim Bestatter nochmal wieder, aber das ist dann tatsächlich nicht passiert. Aber so insgesamt war es tatsächlich so, man würde ja immer sagen, der Tag, als mein Kind gestorben ist, war der schlimmste meines Lebens. Das war mit Abstand nicht. Das war ein Tag, den wir sehr gut gestalten konnten, wo wir ganz viel Unterstützung hatten. Die Tage davor, die Wochen davor, da war so viel Schlimmeres, und natürlich auch in der Zeit danach. Der Tag hatte natürlich die schlimmste Konsequenz. Von jetzt an müssen wir immer ohne ihn leben. Das hängt natürlich schon an diesem Tag. Ja.
Und als ihr euch dann, also vom Bestatter, wie ist denn das dann Weitergang, also auf welche Art und Weise ist er dann beerdigt worden? Wofür habt ihr euch da entschieden?
Genau, also wir hatten uns für eine Feuerbestattung entschieden. Das war von vornherein klar für uns, dass wir eine Feuerbestattung möchten. Wir hatten dann 2 Tage nach seinem Tod die Bestatterin hier, die war auch, also ganz lieb, ist unglaublich auf unsere Wünsche auch eingegangen. Und also es war quasi, das Krankenhaus ist circa 1,5 Stunden von uns entfernt. Julian musste dann ja natürlich im Krankenhaus verbleiben. Wir sind nach Hause gefahren, zu dritt. Ich war ja 8 Wochen quasi nicht zu Hause, war dann wieder zurück. Und wir haben mit der Bestatterin eben gesprochen, und ich dachte erst, es gäbe quasi nochmal so einen Abschied, oder Julian würde nochmal in die Räumlichkeiten der Bestatterin kommen. Aber sie sagte, dadurch, dass er eigentlich ja eingeäschert wird, ist das eigentlich jetzt nicht vorgesehen, wenn wir das nicht ausdrücklich wünschen, und wenn wir nicht ausdrücklich wünschen, dass es nochmal eine Abschiedsfeier, quasi so eine Aussegnung gibt. Und die meinte auch, wollt ihr das wirklich, schafft ihr das? Es gab jetzt einen Abschied mit einem lebenden Julian und mit einem toten Julian, und es wird eine Beerdigung geben. Wollt ihr noch einen vierten Abschied? Wollt ihr euch das wirklich zumuten? Und in dem Moment habe ich gesagt, nee. Also vor allen Dingen, ich dachte, für mich wäre es schon noch mal gut, ihn noch mal zu sehen, aber dieses Drumrum, das hätte ich nicht mehr ertragen. Mit noch mal einer Feier und noch mal allen Großeltern, die da am Sarg stehen, und das hätte ich nicht ertragen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, das eben nicht zu tun. Und die Bestatterin hat uns dann aber den Vorschlag gemacht, sie könnte Fotos von Julian im Sarg machen. Die hatten wir dann auch versichert. Wir haben dem Julian noch ein paar Gegenstände dagelassen, die ihm mitgegeben werden sollten, dass die das auch, dass sie darauf achtet und mir auch nochmal quasi Beweisfotos macht, dass das auch passiert. Und somit konnte ich da gut mitgehen, ja. Was wir dann schon durften, war Julians Sarg zu bemalen und zu bekleben. Das haben wir auch wiederum gemeinsam mit der Sarah gemacht. Auch seine Urne, beziehungsweise die Aschekapsel innen, die haben wir auch nochmal gestaltet und bemalt. Und das war auch ein ganz wichtiger Prozess für uns. Und die
Da merkt
Beerdigung.
man einfach, wie wichtig eigentlich auch diese Personen rund um so einen Prozess, egal ob es im
Ja.
Krankenhaus ist oder danach, diese Personen und ihre Taten sind
Ja.
einfach so krass bedeutend und wichtig. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das manchmal bewusst ist, wie wichtig Ihre Handlungen sind, auch für so einen Trauerprozess, gell? Weil das kann natürlich auch immens vieles erschweren insgesamt, so ein Prozess dann.
Also da hatten wir doch viel Glück, dass wir da ja an gute Menschen geraten sind, tatsächlich, genau. Und auch die Beerdigung, die dann am 16.12. stattfand, ja, also quasi schon kurz vor Weihnachten. Die war wirklich ja, wunderschön, ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber sie war toll, schön, sehr passend einfach für Julian. Und sie wurde gestaltet in erster Linie von zwei Müttern von Julians besten Freunden und von Julians Erzieherin aus dem Kindergarten, die da ein wahnsinnig tolles Händchen dafür hatten. Es gab Bilder aus seinem kurzen Leben, ja, es gab Geschichten, es gab Lieder, die Kindergartengruppe war da. Also auf dieser Beerdigung waren unglaublich viele Kinder auch, und das war mir so wichtig. Wir hatten quasi einen, wir haben es Abschiedsgottesdienst genannt in der Kirche, und anschließend die Urnenbeisetzung am Grab. Der Kindergarten, es war ja auch für die Kindergartengruppe entsetzlich und schwierig. Die Kinder mussten auch aufgefangen werden. Die Erzieherinnen haben das mit diesem, es gibt ein Buch, ich glaube, es heißt Der Baum der Erinnerung. Damit haben die das begleitet, und es gab dann eben einen Erinnerungsbaum für Julian, der dann in der Kirche stand. Jeder durfte dort Erinnerungssterne aufhängen. Es sang der Kinderchor, in dem meine Tochter singt. Auch sie hat für ihren Bruder mitgesungen. Und am Grab haben wir nochmal Luftballons steigen lassen. Und der Vater von Julians bestem Freund spielt Trompete. Der hat dann am Grab nochmal gespielt. Und das war also einfach, es wurde Julian gerecht. Es wurde ihm und seiner Person und seinem Leben gerecht. Und wir haben eine unglaubliche Anteilnahme auch erhalten. Als wir nach Hause gekommen sind von der Beerdigung, hatten wir ein Lichtermeer von Kerzen vor der Haustür stehen. Die Kindergartengruppe hat uns hinterher auch nochmal eingeladen, weil dieser Erinnerungsbaum dann im Waldkindergarten auf diesem Waldplatz dann auch gepflanzt wurde, weil die Erzieherinnen auch sagten, sie möchten den Julian irgendwo auch ein Stück weit bei sich behalten. Es gab
Das
dann
ist
quasi,
schön.
ja, mit diesen Kindern, die haben uns eingeladen, um diesen Baum zu pflanzen. Und mit so einem kleinen Ritual, jeder hat ein Schleifchen an diesen Baum gebunden und hat nochmal eine Erinnerung geteilt mit uns. Jedes von diesen Kindern, ich meine, die sind 3 bis 6 Jahre alt, und die haben gesagt, ich habe mit dem Julian immer gerne dies und das gespielt, und der Julian hat im Kindergarten immer dies und das gesungen. Und das hat uns nochmal so viel gegeben, ja. Die
Ja,
hatten
das
auch,
glaube ich.
ja, wir hatten auch Kondolenzbuch für die Familien aufliegen, das wir dann bekommen haben. Und ja.
Ja, und diese Rituale eben, die helfen ja dann auch eben an Abschied einfach zu gestalten, wie du sagst, schon dem, wo der Mensch halt sich gewünscht hätte oder dass es gerecht wäre, so ihm gerecht worden ist. Und gleichzeitig gibt es dann eben diesen neuen Alltag mit der Scheiß, sage ich mal in dem Fall echt, Scheiß Trauer, mit den
Ja.
vielen, vielen unendlich hohen und tiefen Trauerwellen. Wie ist er denn da so in den ersten Wochen und Monaten gegangen?
Also die ersten Wochen waren extremst herausfordernd. Allein schon durch den Zeitpunkt seines Todes, das war der 30.11., es war ja Weihnachten, stand kurz bevor. Also ich habe am Anfang gut funktioniert, muss ich sagen, über diese besonderen Tage. Für die Sarah war es natürlich in erster Linie wichtig, kommt denn jetzt der Nikolaus? Am 6. Dezember kommt denn jetzt das Christkind? Feiern wir denn Weihnachten? Natürlich. Sie hat gesagt, ich habe schon meinen Bruder verloren, es kann ja jetzt nicht auch noch das Christkind nicht kommen.
Ja, das stimmt,
Ja.
aber das ist ja ein guter Punkt, weil gerade für Kinder eben, diese Sachen sind ja Routinen, Rituale, die einfach Halt und Sicherheit schenken, gell? Wenn dann alles wegbricht, ist das natürlich brutal für so ein junges Kind. Sie war ja noch sehr jung zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig du als Mama denkst da, Scheiß auf den Nikolaus wahrscheinlich, oder so.
Natürlich.
Gott.
Genau,
Ja.
ja gut, aber andererseits hat es uns auch irgendwie so ein Stück weit Halt gegeben, trotzdem noch was zu tun, ja, und irgendwo eine Aufgabe zu haben, weil es war natürlich ein Riesenpunkt, dass so viele Aufgaben weggebrochen sind, ja. Und dadurch hat man zumindest so in den ersten Wochen jetzt eine Aufgabe gehabt, man musste irgendwie einen Weihnachtsbaum organisieren und wir haben tatsächlich auch auf diese kurze Zeit es irgendwie geschafft, das trotzdem so ein bisschen zu gestalten. Wir haben dann Kugeln gebastelt mit Fotos vom Julian, wir haben ihm Zweige von unserem Weihnachtsbaum aufs Grab gebracht und so weiter. Ich mache auch jedes Jahr verschenke ich zu Weihnachten einen Fotokalender mit den Fotos aus dem Vorjahr fürs nächste Jahr. Und das war quasi das letzte Jahr, wo Julian noch dabei sein konnte. Es war mir extrem wichtig, diesen Kalender zu machen. Und ja, dann haben wir Weihnachten gefeiert, wie immer, nur ohne Julian. Wir waren im Gottesdienst, war ein bisschen irre. Das zu tun. Wir haben Heiligabend bei uns gefeiert mit Geschenken und Essen. Wir Eltern haben quasi durchgeweint, aber die Sarah war glücklich unterm Baum, weil sie ihre Geschenke bekommen hat. Es war eine irre Situation. Am ersten Feiertag waren wir bei meinen Eltern, wo auch mein Bruder war. Und mein Bruder hat eben auch zwei Kinder im selben Alter wie meine. Also es war eigentlich unerträglich. Aber man tut es trotzdem. Ja, man geht da irgendwie
Man
durch
funktioniert, gell?
und ja, man funktioniert. Und dann kam ja auch noch dazu, dass Julian an Silvester geboren ist und er dann quasi ja einen Monat nach seinem Todestag oder nach seinem Tod seinen 5. Geburtstag hatte, auf den er sich unglaublich gefreut hatte. Und dann hat man auch irgendwie wieder versucht, den zu gestalten und dann haben wir irgendwie Kuchen gegessen und waren am Grab, aber es war insgesamt unerträglich. Wir waren zum Glück am Abend noch bei lieben Freunden eingeladen, die gesagt haben, ihr bleibt Silvester nicht alleine, wir kümmern uns um euch. Und das hat uns auch irgendwo noch mal so ein Stück weit getragen, dem Julian noch mal ein Feuerwerk in den Himmel zu schicken. Aber ja, also insgesamt war es ein Funktionieren, aber ich war am Boden zerstört. Und es war einfach so, ich habe in diesem Krankenhaus so viel Schlimmes erlebt und dann komme ich nach Hause. Mir ist ja quasi schon das Schlimmste passiert, dachte ich mir immer, wie kann es denn jetzt noch schlimmer werden? Und ich hatte im Krankenhaus noch so, so viele Gefühle, ich habe so viel Angst gehabt, aber in den ersten Wochen nach seinem Tod war schon noch viel, viel Schmerz da und ich habe unglaublich viel geweint, aber irgendwo war dann auch der Punkt erreicht, wo es einfach, also wahrscheinlich mein Körper gesagt hat, das ist hier nicht mehr auszuhalten und ich war dann auch irgendwo so abgespalten mit den Gefühlen. Ich war extrem gefühlstaub dann irgendwann. Also am Anfang war noch viel da an Gefühlen, aber nach Julians Tod wurde ich, also ich habe mich leer gefühlt, ich habe mich taub gefühlt. Es kamen ja dann immer wieder auch Freunde, Bekannte, Leute, die wissen wollten, warum ist denn der Julian gestorben? Wir dachten, das ist nur ein Routineeingriff. Wie konnte denn das passieren? Also habe ich immer und immer wieder diese Geschichte erzählt, aber ich habe dabei nichts gespürt. Also ich war Völlig leer. Ich habe dabei auch nicht geweint. Ich habe den Leuten immer ins Gesicht geblickt und die haben geweint und die waren entsetzt und ich konnte aber selber gar nichts mehr spüren, muss ich sagen.
Ja,
Ich.
ist ja so ein Schutzmechanismus, um
Ja.
das einzuordnen. Du weißt ja mittlerweile, der Körper schützt und dann vor der Wucht dieser Gefühle, gell, weil sie einfach so intensiv wären, dass man sie alle gar nicht da überleben würde, vielleicht sogar, gell? Und deswegen schützt der Körper. Und da, Gott sei Dank, gibt es ja diese Mechanismen, oh, die sind ja nicht da umsonst da eben. Und lasst es dann eben so Stück für Stück langsam auch durch, um
Ja,
dann
ja.
das langsam für sich verarbeiten zu können. Und du hast ja auch geschrieben mit den körperlichen Symptomen, du warst ja dann brutal erschöpft, hast du gesagt, und voller Verspannungen und total antriebslos und so. Hat es dann eigentlich irgendwie einen Moment gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, so, ich kann das allein nicht schaffen, ich brauche Hilfe? Hast du dann auch gleich mal Hilfe geholt oder war das erst später? Wie hat das dann ausgeschaut in dieser Trauerzeit?
Ja. Also es war eigentlich direkt in den ersten Tagen nach Julians Tod war mir klar, ich ertrage das hier nicht. Ich habe es am Morgen kaum mehr geschafft, aus meinem Bett aufzustehen. Es kann jetzt so bleiben. Ich kann diesen Schmerz allein nicht aushalten, ja, weil es muss hier irgendwie einen Weg geben, wie es wieder besser werden kann, ja. Ich bin jetzt hier 43 Jahre alt. Ich habe hoffentlich noch eine Weile zu leben und es kann nicht so bleiben. Und ich bin dann wirklich, ich habe an verschiedenen Stellen nach Hilfe gesucht. Wir haben hier ein Familienzentrum. Ich habe eine Freundin, die auch Trauerbegleiterin ist. Die habe ich angefragt. Und ich habe mir dann auch eben ganz schnell, habe ich mich wieder bei meiner Therapeutin gemeldet. Und ich konnte tatsächlich noch vor Julians Beerdigung zu einem ersten
Ach krass, ja, das ist ja
Therapie-Erstgespräch
wirklich
kommen.
gut, ja.
Ja. Und konnte dort eben auch eine Traumatherapie beginnen. Das war auch ganz wichtig, um einfach diese Themen aus dem Krankenhaus auch aufzuarbeiten. Und ja, es war aber so, dass das am Anfang einfach nur punktuell geholfen hat. In dem Moment, wo man mit jemandem sprechen kann, ist es gut, aber die restlichen 23,5 Stunden des Tages sind natürlich trotzdem
Ja.
extrem schlecht. Ja, aber dann bin ich ja zum Glück direkt auf Seelensport gestoßen. Und ich muss sagen, es ist erst nach und nach besser geworden. Und da hat einfach der Seelensport einen extrem großen Anteil daran.
Wie
Genau.
war denn das eigentlich? Also, wie bist du auf Seelensport gestoßen? Manche erzählen immer so in der Buchhandlung und sie haben ein Buch gesehen oder online recherchiert oder jemand empfohlen oder wie war das bei dir?
Also bei mir war es tatsächlich so, ich war ja auch vor Julians Tod einigermaßen sportlich und habe regelmäßig Ausdauertraining auf meinem Crosstrainer zu Hause gemacht. Ich habe dazu immer Podcasts gehört. Und als ich dann aus dem Krankenhaus nach 8 Wochen nach Hause gekommen bin, ohne Sport, mir hat alles wehgetan. Ich war unglaublich verspannt und ich dachte, irgendwie, ich muss mich wieder bewegen. Also so dieser Drang nach Bewegung war tatsächlich da. Dann bin ich wieder auf diesen Crosstrainer gestiegen und dachte, naja, was hörst du dir denn jetzt an? Weil vorher hatte ich so Themen wie Familie und Kindererziehung gehört, das habe ich überhaupt nicht mehr ertragen.
Ja,
Und dann
das
dachte ich,
stimmt.
naja, Podcasts gibt es zu allen Themen, gibt vielleicht auch zu Trauer. Ich habe da mal gesucht. Bin tatsächlich als erstes nicht auf Trauerwelle gestoßen, sondern auf einen anderen Podcast, wo du zum Interview warst, das so überschrieben war, wie der Sport Kathi in ihrer Trauer um ihre Schwester geholfen hat. Und ich dachte mir, die hat die Lösung. Das höre ich mir jetzt an und dann geht es mir morgen besser. Ja, es hat wieder erwarten nicht kurzfristig geholfen, aber es hat langfristig dann trotzdem sehr geholfen. Ich bin dann eben auch auf Trauerwelle gestoßen und habe dann ganz erstmal viel in deinen Podcast eben reingeholfen, dass wir direkt, also so sehr geholfen hat, weil ich mich da einfach verstanden gefühlt habe. Und ich habe mir gedacht, da ist jemand, die weiß, wovon sie spricht. Und ich habe nachgeguckt, es war der 30.12., also einen Monat nach Julians Tod, wo ich mich fürs Erste-Hilfe-Kit angemeldet hatte.
Ah ja.
Genau, und da bekommt man am Anfang erstmal diese E-Mails, einige in mehreren Tagen. Und ich dachte mir, ja, die versteht mich. Die weiß, wovon sie spricht. Ja, die weiß, wie es mir gerade geht. Und dann bekommt man ja auch diese Übungen in dem Erste-Hilfe-Kit mit den Videoanleitungen. Das hat tatsächlich aber eine Weile gedauert, bis ich überhaupt die Kraft hatte, da mitzumachen. Ja,
Ja, man
überhaupt
muss
mal.
sagen, eben wenn du am 30.12. einen Monat, also wo manche noch gar nicht da aus dem Bett überhaupt aufstehen, so,
Ja.
gell, Hast du schon recherchiert und gesucht und dann schon auf sowas gestoßen? Die meisten, die mit dem Erste-Hilfe-Kit anfangen, die sind dann echt so bei 6 Monaten nach dem. Und du hast ja eben, das hast du mir auch schon erzählt, dass eben, dass es dann doch ein bisschen länger dauert, bis die Übung. Aber nur schon die Worte, die einfach sagen, hey, du bist normal, so wie du bist gut, wie du bist. Das ist Trauer. Und ich kann mich aber noch erinnern, war das beim Seelenlauf, wo du mir irgendwas gesagt hast, so, da habe ich dann irgendwas gesagt, wo du dachtest, was? Jemand dachte, jetzt kriege ich die Lösung und jetzt ist doch nicht so, dann sagt man die, dass es lang dauert oder so. So
Ja,
die Seele mit
natürlich.
Herrn.
Am Anfang denken wir, das muss jetzt irgendwie schnell
Ja.
besser werden, ja. Und natürlich ist es die Lösung, ja. Aber die Lösung kommt in der Trauer einfach nicht
Ja.
kurzfristig. Und das ist auch ein Prozess, das anzunehmen und ja, zu akzeptieren, ja. Aber also was für mich einfach den Seelensport von den anderen Angeboten unterschieden hat, war einfach, dass es hat schon kurzfristig geholfen. Es hat mich natürlich nicht kurzfristig so verbessert, dass es mir gut ging, aber es ging mir deutlich weniger schlecht. Ja. Der
Und man muss
Einstieg.
sagen, es ist ja auch nicht das Ziel.
Ja.
Es geht nicht darum, dass es das sofort oder oh, kurzfristig mal schneller hoch und was auch immer.
Und das durfte ich lernen, ja. Und genau, also zum einen mit dem Erste-Hilfe-Kit und du bist ja dann auch ganz, bist ja dann bei Facebook und Instagram gut vertreten und hast da täglich deine tägliche Affirmation und du gibst da so viele Impulse und so viele kleine Dinge für den Tag. Und das hat für mich die Veränderung gebracht, ja. Nicht von jetzt auf gleich, wie du sagst, langfristig. Aber wenn ich dann zurückblicke nach einigen Monaten, nach einem halben Jahr, dann hat das Ganze mir schon sehr geholfen. Und ich habe mir ja dann diese Morgenroutine aus dem Erste-Hilfe-Kit genommen, weil es für mich tatsächlich so war, am Morgen war die Trauer einfach am allerschlimmsten. Am liebsten, wie du sagst, wäre ich im Bett liegen geblieben. Aber ich hatte zum Glück ja diese Tochter, die jeden Tag zur Schule muss. Also musste ich aufstehen. Und aber ich wusste nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Und die Morgenroutine, die habe ich mir dann so ab Februar ungefähr, habe ich mir angewöhnt, die jeden Morgen mich auf meine Matte zu setzen und diese Morgenroutine mit dir durchzuturnen, ja, weil es war wirklich so, ich habe mich so gefühlt, dass du jeden Morgen mich an der Hand nimmst und mir einfach sagst, so viel Positives dann in dieser kurzen Sequenz da mitgibst. Du bist wichtig, du bist richtig, deine Gefühle sind okay. Ja, das sagt einem mir sonst keiner. Sonst sagen einem die Leute irgendwie, ist es schon besser? Keine Ahnung. Nein, und erstmal so diese Lockerungsübungen, da konnten sich die Verspannungen lösen und ich konnte meine Gefühle zulassen. In dem Moment, wo ich auf der Matte gesessen bin, diese Viertelstunde am Morgen, da konnten sich die Tränen lösen und ich konnte mich quasi so fokussieren auf dem Tag, auf den bevorstehenden Tag, oder manchmal waren es auch bloß der Vormittag, ja, weil ich mir gedacht habe, ich schaffe den ganzen Tag nicht. Aber gut, ich schaffe jetzt die nächsten 3 Stunden und dann lege ich mich wieder ins Bett, ja. Aber da konnte ich mich drauf fokussieren und ich habe mir dann auch mich darauf fokussiert, was kommt an diesem Tag, welche Aufgaben stehen vielleicht bevor, welche Begegnungen habe ich. Und du gibst einem ja dann auch immer mit, ich kann mich dabei beschützen. Ja? Und ich habe mir überlegt, wie kann ich mich denn beschützen? Was kann ich in der Situation sagen oder wenn ich die Person treffe? Ja? Und am Ende bin ich immer noch mal mit so einem, ja, ich würde schon fast sagen, Kraftsatz, gehe ich da mal raus, der für mich einfach heißt, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich mache jetzt weiter. Und jetzt gehe ich in diesen Tag. Und heute schaffe ich, und morgen schauen wir weiter. Ja.
Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade benennst, weil viele schauen dann so, oh, wie soll ich das nächste Jahr überleben? Ja, es geht jetzt nicht mal um das Jahr, sondern es geht wirklich nur um die nächste Stunde.
Ja.
Und nach der schauen wir wieder, wie die nächste ausschaut. Und irgendwann weitet sich das aus, wie du es schon beschrieben hast. Dann sind es 3 Stunden oder Vormittag. Dann machst du mittags eben wieder lange Pause und dann schaust du, okay, jetzt der Nachmittag, den überstehe und jetzt den Abend. Und so hangelt man sich halt von einem Tag zum anderen, gell? Und irgendwann wären es halt andere Zeiträume und dann verkürzt sich's vielleicht wieder dazwischen und dann verlängert sich's wieder und so verändert sich's ja, gell?
Ja, und so hat mir das aber für den Alltag einfach was an die Hand gegeben, was jetzt andere Angebote, wie jetzt irgendwie Trauergruppen oder sowas halt eben gerade nicht konnten, sondern das war einfach so diese kleinen Dinge. Was kann ich jetzt tun, um die nächsten 3 Stunden zu schaffen? Ja, das hat
Ja,
mir der
also
Seelensport
das war auch
gegeben.
mein Anspruch, dieses Alltägliche, so eine Art Gewohnheit schaffen, wo der Körper und die Gefühle den Raum kriegen zwischendurch, aber nicht da eben überfordert. So. Das, ja, war natürlich auch der Hintergrund dazu, warum es so gestaltet ist. Aber es freut mich dann immer so, wenn ich weiß, es kommt an und es hilft genau an der Stelle, wie es mal eben, wie es geplant und konzipiert hat und so weiter. Und das ist dann immer ganz berührend, auch für mich. Und dann hast du ja auch gesagt, also du hast ja dann die Morgenroutine gemacht oder den Sextant so. Und dann war ja Winterkraft letztes Jahr, wo wir uns dann eben, also wo ich die auch kennengelernt haben, nicht nur du mir auf dem Video, sondern IDO, und du hast dann eben teilgenommen an unserem Online-Programm Winterkraft. Wie war das für dich so? Der Schritt in Winterkraft ist ja nochmal ein anderer. Also da war es mir, hu, das ist jetzt schon ein größeres Programm. Da bin ich einige Wochen mit verschiedenen Übungen und dann noch über diese krasse Zeit, bei dir ja nochmal mehr, weil es ja Todestag, Geburtstag, alles fällt rein in die Zeit. War das dann für die gleich klar? Also, das will ich machen, das mache ich. Oder war da vielleicht so Angst damit verbunden? Überfordert mich das oder zu viel? Wie war das so?
Also für mich war von Anfang an klar, das wird mir helfen, weil allein schon durch diesen Einstieg, durch deinen Podcast und so weiter und durch das Erste-Hilfe-Kit habe ich gemerkt, das ist ein Konzept, das hilft mir. Und es gab ja dann auch noch so diese Zeit dazwischen, sage ich mal, bis zur Winterkraft, die ich ja auch mit verschiedenen Angeboten einfach aus Seelensport dann auch überbrückt habe. Und ein ganz wichtiger Meilenstein war für mich auch der Workshop Gedenkkraft, den du ja auch anbietest. Es stand dann der 40. Geburtstag meines Bruders an und auch Ostern. Und ich habe mir dann diese Aufzeichnung eben geholt. Und ich habe zum einen durch diesen Workshop, und ich habe ja dann auch dein Buch gelesen, erstmal verstanden, wo kommt denn das alles her? Also ich bin auch so ein Mensch, ich muss das dann auch immer verstehen,
Ja.
weil für mich diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein der Gefühle, das war für mich so unerträglich. Und ich habe einfach sowohl in dem Workshop als auch in dem Buch, wo du einfach ganz genau erklärst, habe ich verstanden, Moment mal, diese Gefühle, die fallen nicht vom Himmel, die sind nicht Gott gegeben, die werden ausgelöst durch irgendwas in meinem Körper. Und es gibt Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und ich kann aus dieser Hilflosigkeit herauskommen, aus diesem Ausgeliefertsein herauskommen hin zur Selbstwirksamkeit. Und das ist, was Seelensport mir gibt. Ich habe schnell verstanden, ich komme dadurch in eine Selbstwirksamkeit. Es gibt mir was, wo ich was tun kann. Und von daher war das für mich klar, Winterkraft, also ich habe natürlich dann auch gelesen, was wird da gemacht, das Konzept, es gibt ja dann unterschiedliche Bestandteile, unterschiedliche Bausteine. Das wird mich durch diese Zeit bringen, ja. Und wie du sagst, ich habe mich dann schon sehr früh, direkt im Februar, auf die Warteliste gesetzt und dachte, Mensch, da müsste jetzt eigentlich früher noch was geben. Mich jetzt zwischenzeitlich auch nochmal an Angebote von Trainerinnen gewandt, dann auch online. Und von daher war für mich eigentlich schon klar, das ist was, das wird mir helfen. Und über den Sommer ging das dann ganz gut. Und mit September, als es dann so auf diesen ersten Todestag zuging und vor allem auch so auf diese Zeit, wo sich alles zum ersten Mal gejährt hat, was man vorher erlebt hat, da habe ich gemerkt, wie ich wieder so richtig in dieses Loch reinfalle. Also logischerweise dann auch mit der Herbstzeit und mit dem Wetter und so weiter. Und dann aber gleichzeitig diese Angst vor diesen Tagen, die da bevorstehen. Und ich habe mir gedacht, wie zur Hölle soll ich das überstehen? Wie kann ich da nochmal durchgehen? Und dann war für mich aber klar, dieses Programm ist genau dafür ausgerichtet, Personen, Menschen an die Hand zu nehmen, durch diese schweren Tage zu gehen. Und wenn mir was helfen kann, dann das. Und da habe ich mich angemeldet und ich hatte ja damals sogar noch eine E-Mail geschrieben, um sicherzustellen, dass ich diesen Platz bekomme, ja, weil ich wirklich gedacht habe, also dieses Winterkraft, das brauche ich, sonst weiß ich nicht, wie ich durch diese Tage kommen soll, ja.
Ja, ich kann mich auch noch an die erinnern, also von Anfang an, wobei es ja immer viele Menschen sind, aber es gibt dann doch Menschen, die bleiben einfach mehr in Erinnerung, natürlich jetzt noch mehr, weil wir uns jetzt so schon länger kennen und so. Aber ja, das war sie nur gut, auf jeden Fall. Und du hast dann gemacht und warst mit dabei. Und was kannst du rückblickend sagen? Was war so dein persönliches Highlight oder hat es was gegeben, wo du sagst, wow, das war ein besonderes Video, Übung, Moment, der dir gut weitergeholfen hat?
Also es war Alles, alles wirklich toll, muss man sagen. Also man muss ja vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, wissen, dass das für ein tolles Konzept ist. Man bekommt ja zum einen tägliche Videoanleitungen mit den Übungen. Allein schon diese Übungen, jeden Morgen mit dir diese 10 Minuten zu machen, ja, und dann mal wieder ein neues Gefühl reinzuspüren, das intensiv mitzunehmen. Deine Workshops, dann gibst du ja viele, viele Impulse immer wieder mit rein. Ich erinnere mich ganz gut an diesen einen Impuls, wo du gesagt hast, macht am Morgen das Fenster auf, stellt euch hin und atmet an dem Fenster. Das tue ich bis heute, ja. Der Austausch mit den anderen in diesen Gesprächsgruppen zu merken, ich bin nicht allein. Und vor allem im Vergleich zu anderen Trauergruppen sind die Menschen ja immer da. Es gibt ja dann diese WhatsApp-Gruppe, wo man sich wirklich ja dann auch öffnen kann und zeigen kann und wo man so viel Verständnis findet. Was für mich auch ganz wichtig waren, waren diese Schreibübungen. Ich tue mich relativ schwer dann oder habe mich schwer getan mit Schreiben. Ich mich mehr so im Moment ausgedrückt und das hat mich aber auch noch mal so fokussiert, ja. Und einfach diese Begleitung an und um den Feiertagen zu schauen. Also du warst ja immer da. Ich glaube, du hast sogar noch irgendwie an Weihnachten was in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Alle anderen Angebote machen Weihnachtsferien an den schlimmsten Tagen im Jahr. Aber Winterkraft ist da, ja. Und diese
Ja,
Menschen
das
sind da.
stimmt.
Und das hat so viel Kraft gegeben. Und wir haben ja dann auch diese Feiertage gemeinsam vorbereitet. Und für mich dann ja damals auch den Todestag, wo ich mich einfach fokussieren konnte mit der gemeinsamen Vorbereitung. Wie kann ich denn da reingehen? Wie kann ich, ja, mit den ganzen Herausforderungen, die da auf mich zukommen, wie kann ich da umgehen? Ja, und das war, also das hat einen himmelweiten Unterschied gemacht. Und wir konnten, oder ich konnte für mich und für uns, für meine Familie, dieses Weihnachtsfest und dann auch den zweiten Geburtstag, an dem Julian tot war, an Silvester eben so gut gestalten. Und also das war, ja. Und weil du sagst, besondere Momente oder Übungen. Also eines der ersten Dinge, die mir wirklich so geholfen haben, waren die Bonusübungen, die ja ganz zu Anfang freigeschaltet sind. Ich hatte immer so sehr mit diesem verspannten Kiefer zu kämpfen. Da konnte mir auch niemand helfen. Und zack war da ein Video, wie man Kiefer, Schulterbereich, Gesichtsbereich lockern kann. Ja. Was ich auch bis heute mir mitnehme, ist mein Kraftsatz aus dem Kraftsatz-Workshop, der mir so viel Mut und Kraft gegeben hat für die Tage, oder für die Tage, Wochen, Monate, die da gekommen sind. Auch der Workshop mit den Gefühlen im Körper, das einfach zu verstehen und einen dadurch in eine Handlungsfähigkeit zu bringen. Das ist das, was Winterkraft und was für mich Seelensport ausmacht. Verständnis für die Trauer. Prozesse oder Trauergefühle und einen Umgang im Alltag dahingehend, dass ich mit meiner Trauer leben kann. Die Trauer geht ja nicht weg, aber
Ja,
das ist
das
mittlerweile
hast du
auch
dann auch
okay.
von mir gut lernen müssen.
Das habe ich gut gelernt von dir, ja.
Das immer
Ja.
wieder betont, es geht nicht darum, die Trauer wegzumachen, sondern eben einen Umgang mit all diesen Gefühlen zu finden und auch die Kraft in jedem Gefühl zu entdecken, wie man es nützen können eben. Also ihren so den berührendsten Moment eben beim Seelenlauf habe ich gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das gesagt habe.
Was?
Habe ich dir das schon gesagt?
Weiß ich nicht.
Ich habe ein ganz kurzes Gespräch mit deinem Mann gehabt beim Seelenlauf.
Nee, das weiß
Ja, jetzt für alle.
ich nicht.
Also, wir haben nochmal eine eigene Folge zum Thema Seelenlauf. Hocht die gern an, damit ihr auch wisst, worum geht's eben. Am 20. Juni hat er ja stattgefunden und die Steffi ist mit ihrem Mann und der kleinen Sarah eben, oder jetzt schon großen Sarah, muss man sagen, angereist und hat teilgenommen. Und ja, wir sind da gemeinsam diesen Weg gegangen und es hat einen kurzen Abschnitt gegeben. Da habe ich gemerkt, dein Mann nimmt extra Abstand von der Gruppe so und ist immer in meine Nähe dann gerückt so und hat dann gesagt, er muss mal ganz kurz mit mir alleine sprechen. So. Da war ich schon ganz nervös. Oh Gott, was kommt jetzt? Und dann hat er eben gesagt, er wollte mir nur mal sagen, danke, danke, danke. Er weiß gar nicht, wie oft er Danke sagen soll, weil ich kann das wieder mal aussprechen. weil ich so heulen muss dabei. Aber er hat sowas gesagt wie, ich hätte seine Familie und diesen Alltag gerettet. Er wüsste nicht, ob es die noch gäbe oder ob es euch noch gäbe, wenn es Seelensport nicht gäbe. Ach, und das für mich dann an so einem Tag, wo Larissa Geburtstag hat, das war so krass berührend und mir kommen noch jetzt direkt die Tränen. Und ich sage auch, oh, bitte hör auf zum Reden, ich schaff den Weg nicht, wenn du weiterredest. Es war total schier. Er hat dann echt erzählt, ja, ein bisschen so, was es mit dir halt gemacht hat im Alltag, wie du dann gut eben warst jetzt, wie du für dich sorgen kannst und wie schnell du auf Übungen auch zurückgreifen kannst mittlerweile. Und er findet das so beeindruckend und oh, also beeindruckend im Sinne von, er ist beeindruckt von seiner Frau, oh, wie sie das meistert, gell? Das, ja, das hat mich umkaut an diesem Tag und haut mich noch immer um, egal was erzählt.
Ja, Wahnsinn. Ja, haut mich auch gerade um. Also ich finde, ich hätte das aus meiner Sicht genauso formuliert. Ja, ich glaube, ich habe es ja auch irgendwann mal geschrieben. Ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen würde, hätte es, würde es Seelensport nicht geben, ja. Aber das Ganze auch nochmal so reflektiert zu bekommen aus seiner Sicht und auch zu merken, also man merkt es mir wohl auch an, ja, und es hat ja auch diese positive Rückwirkung auf ihn, auch wenn er jetzt
Voll.
nicht so aktiv mitmachen möchte, wie ich es mir gerne wünschen würde, aber man muss ihm da oder ich muss ihm da auch seinen Weg lassen, ja,
Total,
und
ja.
ja.
Ja, das ist auch so. Ich sage immer beim Seelensport, das ist nie der Anspruch, dass es für jeden ist. Gell? Manche haben eher den Zugang zu ihren Gefühlen vielleicht übers Malen oder über nur's Schreiben oder andere Art von Sport oder was auch immer, musizieren oder so. Gell? Es gibt ja viele Möglichkeiten, nur Gefühle in Bewegung zu bringen. Und da muss man jedem seins lassen. Und wenn aber jemand dann seins gefunden hat und darin aufgeht und merkt, ich kann das und mir hilft's, und dadurch färbt es ja immer auch auf alle anderen ab, also einfach der Umgang und so, und inspiriert vielleicht auf andere Art und Weise dann, ja. Und das habe ich richtig schön gefunden, ja, dass er sich auch wirklich explizit die Zeit genommen hat, mir das zu sagen, weil das ist ja auch nicht, also das habe ich so schön gefunden, ich war fix und fertig.
Der Seenlauf war wirklich für uns zu dritt auch nochmal so ein wundervolles Erlebnis. Können wir jetzt gleich nochmal Werbung für den nächsten Seenlauf machen? Also, es war wirklich diese Landschaft, dieser Weg am Fluss, der so wahnsinnig toll diesen Trauerweg auch wiedergespiegelt hat. Diese Zeit, die wir einerseits für uns zu dritt hatten, auch zum einen die Trauer zu spüren, zuzulassen. Wir sind irgendwann auch mal an den Fluss runtergegangen, haben da Steine aufgehoben, die wir immer noch nicht bemalt haben, aber noch zum Schulanfang bemalen werden und ans Grab bringen werden. Gleichzeitig aber auch so diese für uns als Familie zu dritt, wie wir uns ja jetzt auch wieder festigen müssen und gefestigt haben, auch schon schöne Zeit zu erleben, der Austausch mit den anderen Teilnehmern, auch dich einfach und deine Familie kennenzulernen und zu sehen und zu spüren und zu wissen. Die sind echt, ja. Also was mich ja auch bei Seelensport so trägt, ist ja auch dein Vorbild, ja. Das war für mich auch dieses, wo ich von Anfang an mir gedacht habe, als ich deine Geschichte erfahren habe, ja, diese Frau, die hat auch Schlimmstes erlebt, aber sie steht da und sie hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und wenn sie einen Weg findet und so viele Menschen in deinem Podcast, die ihre Geschichten teilen, einen Weg finden, dann gibt es auch einen Weg für mich und ich muss ihn nur finden. Und dabei hilfst du mir, ja. Und das ist einfach das, ja, was
Ja.
uns trägt.
Und alle da draußen, die jetzt sagen, boah, ich will auch dabei sein. Also Seelenlauf nächstes Jahr findet wieder statt, natürlich am 20. Juni. Wir sind wieder am Start.
Wir auch.
Ja.
Genau.
Ja, Steffi, ich würde am liebsten nur wirklich ewig lang. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich nur an die. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, soll man nochmal eine Folge, Teil 2 oder so, weil einfach so viel ja noch offen blieben ist, wo ich sage, wow, das wäre eigentlich so wichtig, ohne. Aber wir reden schon 1,5 Stunden.
Oh Gott.
Und ich weiß einfach, dass, ja, es ist viel für die, die zuhören und irgendwann kann man auch gar nicht zuhören und nichts mehr aufnehmen und dann muss man es in 10, weiß ich nicht, Stufen splitten oder so Tagen und das soll es ja dann auch nicht sein. Deswegen vielleicht nur eine letzte Frage an der Stelle. Gibt es irgendeine Lieblingsübung bei Seelensport, wo du sagst, die mag ich besonders gern, die tut mir besonders gut und warum?
Herkules.
Ja.
Auf jeden Fall der Herkules. Nein, es gibt ganz viele Übungen, die ich regelmäßig mache oder die ich häufig mache und die mir ganz viel geben. Aber ich glaube, meine Lieblingsübung von Anfang an ist und bleibt der Herkules, der mir auch immer wieder sagt, mach Pausen, bleib auch mal liegen. Widme dich auch deinen schweren Gefühlen, denn ich bin jemand, der gerne ganz, ganz, ganz viel macht, der vielleicht auch mal gerne in Aktionismus verfällt. Und der Herkules sagt aber nein, die Aufgabe, die dir gegeben wurde, ist unglaublich schwer und unglaublich groß und die schaffst du nur mit, indem du dir Zeit nimmst, indem du planst, indem du Pausen machst, indem du auch auf dich achtest. Indem du neuen Mut schöpfst, immer wieder, und diesen Mut, den hat mir der Julian, ich sag's immer wieder, auch hier gelassen. Es ist sein Mut, der jetzt in mir und bei mir ist. Und diese Stärke, immer wieder aufzustehen und jeden Tag weiterzumachen, auch wenn man sich zerstört fühlt, trotzdem sich immer wieder und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und das ist der Herkules für mich und das wird da, glaube ich, auch bleiben. Genau.
Ja, sehr schön. Also, oh, so schön, dass wir haben angefangen mit dem Mut vom Julian und schließen ab mit dem Mut vom Julian, der jetzt eben in dir steckt und den du weiterträgst. Schön. Ja, Steffi, dann vielen lieben Dank für dieses wundervoll berührende Gespräch, für deine Offenheit und ehrliche Sichtweise, das Teilen von deinem ganzen Erlebten. Ich bin mir sicher, du hast damit wirklich viele Menschen da draußen inspirieren können, aber auch berühren und ihnen auf jeden Fall auch Mut und Hoffnung mitgeben können. Danke, danke, danke.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass du ja, mich meine Geschichte hast teilen lassen. Und ich hoffe sehr, dass es den einen oder anderen dann auch ein bisschen helfen kann. Dankeschön.
Dann da draußen, das war die Podcast-Folge mit der Steffi und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.